ARD-Radio Wissen. Grünstreifen.
Dirk, du bist 44 Jahre alt. Tokotronic gibt es jetzt 22 Jahre.
Das heißt,
die Hälfte deines Lebens bist du jetzt wirklich in dieser Band. Wie fühlt sich das für dich an?
Also bis jetzt hatte ich es noch nicht bereut. Und aber es ist richtig. Ich muss zugeben, dass ich so über dieses Thema noch gar nicht nachgedacht habe. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist jetzt die Hälfte des Lebens, bin ich in dieser Band. Das finde ich insofern eigentlich ganz angenehm, weil wir es, glaube ich, über die Jahre als Gruppe geschafft haben, nicht nur eine reine Arbeitsbeziehung zu führen. Also wir sind einfach befreundet und das macht die Sache etwas einfacher und das führt vielleicht auch dazu, dass man gar nicht so darüber nachdenkt, dass man sagt, das ist jetzt schon die Hälfte meines Lebens, die ich jetzt in diesem Jammertal verbracht habe oder so.
Nein, in Jammertal ist es doch wahrscheinlich nicht. Macht es noch Spaß?
Ja, das macht Spaß, das kann man sagen. Es macht natürlich auch nicht immer Spaß. Es gibt Phasen, die auch schmerzhaft sind oder auch von großen Selbstzweifeln geprägt sind. Da würde ich dann sagen, das macht in dem Moment, wo man davon geplagt ist, nicht so viel Spaß. Im Nachhinein würde ich aber sagen, ist das durchaus auch produktiv und auch wichtig und richtig und ja auch ein Mittel, um Routinen zu umgehen. Also wenn man alles einfach so machen würde, ohne groß drüber nachzudenken oder ohne diese schmerzhaften Begleiterscheinungen, wäre es auch nicht gut. Insofern würde ich sagen, summa summarum, es ist eine doch beglückende Tätigkeit.
Gibt Tokotronic dir denn die Freiheit, das Leben zu leben, was du oder von dem du vielleicht immer geträumt hast oder zumindest als du Anfang 20 warst und die Band an den Start gebracht hast?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, denn ich habe ja keinerlei Ausbildung genossen. Insofern bleibt mir gar nicht so viel anderes übrig. Also als wir die Band 1993 gegründet hatten und dann 1995 das erste Album aufgenommen und auch veröffentlicht haben, war mir natürlich nicht klar und auch Jan Müller und Arne Zank und jetzt auch Rick MacPhail nicht klar, dass es uns so lange geben würde. Das kann auch, glaube ich, niemand so weit dann, vor allem in diesem Zeitabschnitt des Lebens, wenn man um die 23, 24 ist, so weit in die Zukunft blicken. Aber ich würde rückblickend schon sagen, ich hatte nicht so wahnsinnig viel andere Möglichkeiten, als das zu tun, von meinen Interessen her und von der Art, wie ich gestrickt bin.
Wie diszipliniert und geregelt läuft denn dein Leben ab? Also lebst du so ein klassisches Künstlerleben? Was ist ein klassisches Künstlerleben?
Ja, das ist eine Frage, ne? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Was ist ein klassisches Künstlerleben? Ist das bohemistisch? Inwiefern hat dieses klassische bohemistische Künstlerleben eigentlich Einzug gehalten, auch in das Leben von Menschen, die, von denen man annehmen würde, dass sie geregelt arbeiten müssen. Also ich glaube, dieses Modell Künstler und die damit verbundene Flexibilität, Spontanität, auch ein schreckliches Wort wie Kreativität, ist ja etwas, was heutzutage von sehr, sehr vielen Menschen verlangt wird, in Berufen, von denen man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde. Also kurz gesagt, es ist eigentlich die Blaupause für das neoliberale Beschäftigungsmodell. Insofern würde ich diesem Künstlerleben, wie du es beschrieben hast, gar nicht so unkritisch gegenüberstehen. Denn es bringt natürlich ein gehöriges Maß an Unsicherheit mit sich und auch an Druck, den man sich vor allem selber macht. Deshalb würde ich es nicht glorifizieren wollen. Nur muss ich schon auch sagen, eine andere Existenz könnte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht vorstellen.
Musst du denn wirklich auch teilweise bewusst exzessiv leben, um Inspiration zu bekommen?
Das war sicherlich eine Zeit lang der Fall. Ich sag mal ungefähr, ja, als ich 30, 35 war, dass ich das für mich gesucht habe. Ich finde Exzesse durchaus interessant und auch die damit verbundenen Grenzüberschreitungen, diese transgressiven Zustände, in die man gerät. Auch das Unglück, das es produziert, denn wie man ja weiß, es gibt keinen Exzess ohne Reue und keine Grenzüberschreitung ohne Schmerzen. Und ich würde schon sagen, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, ich kann es nicht so genau zeitlich festmachen, aber vielleicht um die 30 bis 35 oder so, wo ich das sehr bewusst gesucht habe, mit allem, was dazugehört. Es gibt ja diverse Hilfsmittel, der man sich bedienen kann, um in diese Zustände zu verfallen, würde ich so sagen. Jetzt im Augenblick vielleicht so in die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre, schien mir das nicht mehr so nötig zu sein, glücklicherweise. Und das, man merkt, dass man sich doch ein bisschen besser fühlt. Man muss auch dazu sagen, diese Zuschreibung, exzessive Zustände produziert oder würden Kunst produzieren, es ist auch ein bisschen Kitsch. Es fällt auch ein bisschen unter dieses Oberthema Künstler, Künstlerexistenz. Was ist das, was verbindet man damit? Ich finde, Teil dessen, was wir machen, ist auch schon damit befasst, diese Zuschreibung, diese Klischees zu hinterfragen und zu reflektieren.
Man konnte im Vorfeld lesen, dass du zumindest nächtelang an den Texten gearbeitet hast und dabei jede Menge Zigaretten geraucht hast. Und gerade hast du mir halt auch verraten, du hast also keine Kinder. Von daher, dann kannst du aber wenigstens, wenn du jetzt die Nacht durchgearbeitet hast, dich morgens, wenn die Sonne aufgeht, hinlegen und in Ruhe schlafen.
Das stimmt.
Das sind dann so diese vielleicht auch Künstlerklischees, die man dann so vor Augen hat. Was ist denn wirklich für dich, oder kannst du das festmachen, die Inspirationsquelle Nummer 1?
Das würde mir tatsächlich sehr schwer fallen, das zu sagen. Es gibt da sicherlich eine ganze Menge Inspirationsquellen und gab es auch immer für eine Gruppe wie Tokotronic. Vielleicht, weil wir uns nie primär als reine Musiker begriffen haben, also als eine Band, die aus dem reinen Musizieren heraus, also man würde sagen Jam-Sessions oder Improvisation oder freies Spiel oder so, wie man das aus einer Improvisationsszene oder aus dem Jazz oder so kennt, also Sachen, die ich eigentlich ganz toll finde. Bei uns war es nie so, bei uns ging es eigentlich immer sehr um Konzepte, und seien sie auch noch so verworren oder verquast, um Scharniere, um Metaebenen, auch um Kontexte. Und da gibt es natürlich sehr viele Inspirationsquellen, beispielsweise künstlerische Techniken von Leuten, die in anderen künstlerischen Bereichen gearbeitet haben, bildende Künstlerinnen und Künstler etwa, oder natürlich auch Schriftsteller oder Filmemacher und so. Und das würde ich immer sagen, sind, oder theoretische Texte. Ich bin immer sehr angesprochen von dem, was man gemeinhin als Theorie bezeichnen würde, weil es mir so als das Essentiellste erscheint. Also das sind schon Dinge, die mich inspirieren, wo dann das Ergebnis, was hinterher dabei rauskommt, muss mit der Inspirationsquelle gar nichts mehr zu tun haben, aber es wirkt inspirierend auf mich. Und natürlich auch autobiografische Erlebnisse oder erlebte Gedanken. Also es muss sich natürlich auch immer verbinden.
Jetzt kommt am 1. Mai euer neues Album raus, das jetzt sogenannte Rote Album, weil es jetzt halt nicht betitelt ist. Also erstmal, 1. Mai ist ja Feiertag, von daher kann es schon mal keiner im Laden kaufen. Ist das?
Das wäre so ein Fall für ein verquastes Konzert. Das fanden wir eigentlich sehr, sehr schön. Witzigerweise sind wir noch gar nicht so oft darauf angesprochen worden, dass das ja der Fall ist, dass man das Album dann regulär im Laden nicht mehr kaufen wird können. Vermutlich, weil heutzutage nur noch sehr wenige Menschen Alben regulär im Laden kaufen. Deshalb spielt es wahrscheinlich auch nicht so eine Rolle für uns, die wir mit Ladenöffnungszeiten und überhaupt mit der Darreichungsform Album, CD oder Vinyl aufgewachsen sind, war das natürlich ganz klar ein für uns reizender Punkt zu sagen, das ist witzig, ein Album an einem Tag zu veröffentlichen, wo man es gar nicht kaufen kann. Mhm.
Wann war dir denn klar, dass das 11. Album jetzt ein Konzeptalbum zur Liebe wird?
Also Konzeptalbum ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff oder ein sehr, besser gesagt, ein sehr weit dehnbarer Begriff. In gewisser Hinsicht würde ich sagen, sind fast alle Alben, die wir gemacht haben, Konzeptalben, weil, wie ich schon eingangs meinte, wir eben weniger aus dem reinen Spiel, dem reinen Musizieren, der Improvisation oder so arbeiten, sondern immer es bei uns auch einen gedanklichen Überbau gibt. Das klingt natürlich hochtrabender, als es eigentlich ist. Ich meine, das ist ganz wertungsfrei. Kann auch Quatsch sein. Mhm. Bei diesem Album war es so, dass wir hatten das letzte Album 2013 veröffentlicht. Das hieß Wie wir leben wollen. Und es war, rückblickend gesagt, der vielleicht etwas größenwahnsinnige Versuch, so eine tokotronische Gesamtbetrachtung, alles in allem, das ganze Leben, Lebensformen, durchaus auch Kritik an Lebensformen, all so etwas damit reinzupacken. Wir hatten ja dann zu allem Überfluss auch noch 99 Thesen zu diesem Album veröffentlicht, also immerhin, ich weiß gar nicht, 4 mehr als Martin Luther. natürlich auch mit einem Augenzwinkern. Als wir dann anfingen, für das neue Album Material zu sammeln, dachten wir, es sei vielleicht ganz schön, sich etwas zu bescheiden sich mal auf einen Teilaspekt dieses Lebens zu konzentrieren. Es ist auch interessant, wenn man nur einen Buchstaben verändert oder hinzufügt, wird aus Wie wir leben wollen, Wie wir lieben wollen. Ja, das Thema stand für uns irgendwie im Raum. Das ist immer auch rückwirkend sehr schwer zu sagen, woran das liegt. Es gab hier und da Literatur, die sich mit dem Thema befasst hat. Ein Buch beispielsweise von Alain Badiou, Lob der Liebe, das ich auch nicht uneingeschränkt loben kann, aber das zumindest sehr, sehr interessant und inspirierend war und ein paar andere Aufsätze. Also das Thema kam so ein bisschen zu uns und dann hatten wir das Gefühl, das wollte von uns bearbeitet werden und so ist es dann geschehen.
Aber wie geht man da ran, wenn man jetzt so sich irgendwann festlegt, okay, wir machen jetzt Songs über die Liebe? Das ist ja nicht so ganz einfach.
Ja, das ist sehr richtig. Das ist deshalb auch eine sehr gute Frage, denn ich diese Idee äußerte, dass ich gerne so eine Art Liederzyklus, ist es dann ja schlussendlich, über Liebe schreiben würde, meinte Jan Müller, unser Bassist, der mir vor allem bei diesem Album ein sehr, 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 sehr hilfreicher Lektor, Leser und Korrektor war. Das sei ja ein sehr hohes Thema sei eine sehr hohe, hochgesteckte Aufgabe und ob ich mir da sicher sei. Und ich hatte das gar nicht so in der Tragweite bedacht und war da eigentlich ganz sorglos herangegangen. Es stellte sich dann aber raus, und da kommen wir auch zu dem Punkt mit den nächtelangen Rumlaufen und Grübeln, dass es doch ein Thema ist, bei dem man nicht schummeln kann und bei dem man zwangsläufig sehr, sehr nah an sich selbst herankommen muss, um dieses Thema glaubhaft zu bearbeiten. Und das war sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also viel mir schwerer als bei den vorherigen Alben, zumal ich kein Songwriter bin, der, ich sage es mal so, primär aus persönlichen Erfahrungen spricht, sondern ich finde eben konstruierte Sachen oder antiauthentische Sachen immer etwas interessanter als Dinge, die von sich sozusagen in the first place behaupten, sie seien rundweg authentisch oder gründeten auf persönlichen Erfahrungen. Gleichsam war es eben so bei diesem Thema, war es nötig, das sehr nah an sich heranzulassen und da sehr viel von sich preiszugeben. Und da begann dann eigentlich der Eiertanz. Ne? Wie viel gibt man preis? Mhm. Was gibt man preis? Was für ein Vokabular verwendet man? Und so weiter.
Und wenn du es jetzt hörst, wie fühlt es sich dann an? Also ist alles so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Oder denkst du jetzt schon drüber nach, oh, den Song werde ich definitiv nicht live singen?
Das ist eine gute Frage. Das hat jetzt vielleicht mit diesem Thema selber gar nicht so viel zu tun. Mir persönlich geht es immer so, dass ich bin eher erstmal zufrieden und glücklich, vor allem, weil ich das Gefühl, etwas abgeschlossen zu haben, sehr genieße. Und also kurz, ich glaube, das müsstest du mich in 3, 4, 5, 6 Monaten nochmal fragen, denn da treten dann die Schwächen, da treten für einen selber dann vielleicht die Schwächen oder die falschen Gedanken oder die Zweifel an dem eigenen Tun dann wieder stärker zutage. Im Augenblick bin ich einfach total happy, dass es abgeschlossen ist und dass es eine runde Sache geworden ist. Und
wie habt ihr denn sichergestellt, dass ihr mit euren Songs jetzt nicht auf dem nächsten Kuschelrock-Sampler landet? Wenn man jetzt sagt, man hat ein Album über die Liebe, dann kommt man vielleicht auf einmal in den Radar von etwas, was man gar nicht möchte.
Ja, also die eine ein Gedanke dabei war, also Kuschelrock würde ich sagen, das sind eben immer Love-Songs, doch zum größten Teil, auch wenn ich mich jetzt, es gibt bestimmt Songs, die auf dem Kuschelrock-Sampler landen, die ganz toll sind, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, was da jetzt so drauf ist.
Ich habe auch nur mal wirklich mal nachgeguckt, dass die auch nur einmal im Jahr, glaube ich, halt kommen.
Alles
und dann
klar.
Irgendwie 3 CDs auf einmal. Also, deshalb also gut, ist bei mir auch schon was
zu
länger
verifizieren, inwiefern ist Kuschelrock nein. überhaupt das Feindbild? Ne? Zuerst mal klingt das für mich gar nicht so unsympathisch. Ich weiß aber wirklich nicht, was da jetzt so drauf ist. Das wäre so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, es sind eben nicht im klassischen Sinne Love-Songs, sondern es sind Songs zum Thema Liebe. Das ist schon ein Unterschied. Also es ist eben eine. Das Material ist vielleicht ein bisschen stärker um die Ecke gedacht, als es bei dem, was man so gemeinhin unter Kuschelrock subsumiert, der Fall mir zu sein scheint. Mhm.
Stellst du dir denn eigentlich vor, wenn du deine Songs schreibst, wer sie hinterher hört und in welchen Situationen die Leute die Musik hören?
Das kann ich leider nicht. Das finde ich auch unstatthaft, weil dann würde man ja so eine Art Marktforschung betreiben und das finde ich nicht gut. Ich finde, es muss schon ein gewisser Zufall dabei sein. Das ist ja eigentlich das Tolle an Popmusik, dass es im Grunde genommen für jeder Mann und jede Frau ist. Es gibt bei Popmusik ja keine, oder gemeinhin würde ich es nicht so auffassen, aber es gibt keine Schwellenangst. Im besten Fall läuft das vielleicht im Radio, man lernt das zufällig oder im Fernsehen oder so und man lernt das zufällig kennen. Insofern finde ich, grundsätzlich ist das für jeden. Und das sind natürlich schöne Zufälle, wenn Menschen das hören, die uns vielleicht noch nie vorher gehört haben oder so. Hoffnung will ich nicht sagen, aber diese Möglichkeit sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn man jetzt zielgruppenimmanent arbeitet und sagt, unsere Hörer, die mögen eher das oder die mögen es eher so oder eher so, das finde ich, dann wird man eigentlich kommerziell und zwar im eigentlichen Sinne.
Aber wenn du live spielst mit der Band und du guckst ins Publikum, was siehst du da für eine Menge an Menschen?
Ich würde sagen, bei uns ist es, auf der Bühne habe ich eigentlich nicht so die Zeit, da Milieustudien zu betreiben, denn ich bin da schon relativ beschäftigt mit Gitarre spielen und singen. Aber natürlich, du hast recht, man erblickt die Menschen natürlich und mir kommt es immer so vor, dass es ein relativ heterogenes Völkchen ist. Also Entschuldigung, es gibt sicherlich Menschen, die uns von Anfang an gehört haben und die mit uns älter geworden sind. Ist ja kein Geheimnis, eben Du hast schon darauf hingewiesen, es gibt uns jetzt 22 Jahre. Wenn jetzt jemand das erste Album 1995 gekauft hat und uns immer noch gut findet, dann wird der jetzt auch ein gewisses Alter haben. Es gibt aber auch ganz viel ganz junge Leute, die zu uns kommen, was ich sehr, sehr schön finde. Das stellt man immer wieder fest. Und es gibt sogar Leute, die mit uns alt geworden sind, Kinder bekommen haben und die ihre Kinder mit aufs Konzert bringen. Also so ein gewisser Grateful Dead generationsübergreifender Effekt hat sich bei uns auch eingestellt. Bisschen befremdlich zunächst, als das vor, sagen wir mal, ungefähr 5, 6 Jahren das erste Mal auftrat. Aber finde ich sehr, sehr schön.
Und jetzt werdet ihr erstmal eine kleine Clubtour machen oder beziehungsweise in kleinen Clubs spielen, dann aber auch Rock am Ring wieder spielen. Ja. Es sind ja wirklich Welten, die aufeinander prallen. Ja. Wie ist es für dich wirklich nach wie vor, auch jetzt nach all den Jahren, live zu spielen, unterwegs zu sein, auf Tour zu sein? Viele Künstler oder Musiker sagen ja, das ist das, warum ich das mache. Ist das bei dir auch so?
Naja, ich denke, das Live-Spielen hat nicht zuletzt auch aufgrund der ökonomischen Realität für Musikerinnen und Musiker einen sehr viel höheren Stellenwert eingenommen, als das noch vor, sagen wir, 15 Jahren war. Denn es ist kein Geheimnis, die meisten Musikerinnen und Musiker verdienen ihr Geld mit Live-Auftritten und doch deutlich weniger durch Schallplattenverkäufe oder CD-Verkäufe. Ich persönlich spiele sehr gerne live. Ich bin gern auf der Bühne. Ich finde den direkten Kontakt zum Publikum oder zu den Fans oder so, ich genieße das sehr, weil ich finde, die Leute, die zu unserem Konzert kommen, wie gesagt, ich finde die außergewöhnlich schön. Ich mag das gern und ich mag die Wucht, die Musik mit einem macht. Das ist doch teilweise sehr auffühlend und ich genieße das sehr. Ich finde aber, dass es schon einen emanzipativen Aspekt an Musikaufnahmen gibt, der in letzter Zeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, nämlich dieses Gefühl, man schließt sich ins Studio ein und arbeitet und muss sich nicht unmittelbar der Bewertung eines vielleicht auch noch so netten Publikums aussetzen. Das ist doch eben teilweise sehr befreiend und ich fände das schade, wenn das immer weiter ins Hintertreffen gerät. Ich persönlich mag das, man mag das altmodisch nennen, aber ich mag die Kunstform Album. Ich mag es, wenn es in unserem Fall sehr roten Faden
mit rotem Cover
gibt auf einem Album. Ich habe Musik so kennengelernt, als Teenager auf dem Bett liegend, stundenlang das Cover anstarrend, eine Platte von Anfang bis Ende durchhören. Natürlich musste man zu meiner Zeit dann immer noch umdrehen. Das war vielleicht lästig, aber vielleicht auch nicht schlecht. So eine erzwungene Zäsur. Und also wenn diese Kultur verschwindet oder wenn das wegfällt, fände ich es schon schade.
Was ist das letzte Album gewesen, das du komplett durchgehört hast?
Oh, das kann ich dir genau sagen. Das ist ein Album, was nach ganz ähnlichen Kriterien gebaut ist wie unsere Alben. Deshalb hat es mir, glaube ich, so gut gefallen. Und zwar ist das von dem ehemaligen Sänger und Songwriter und Schlagzeuger der Gruppe Husker Du. Eine Gruppe, die mir als Jugendlicher wahnsinnig wichtig für mich war. Eine amerikanische Post-Punk-Hardcore-Band auf dem legendären Label SST, die ihre Platten veröffentlicht. Also ich war da mega Fan. Und der hat, ich glaube, letztes Jahr ein Solo-Album rausgebracht. Das heißt The Argument. Grant Hart heißt der Mann. Ich glaube, ich habe den Namen noch nicht gesagt. The Argument. Und das ist ein Konzeptalbum über das Verswerk Paradise Lost, das verlorene Paradies von John Milton, dem britischen englischen Dichter John Milton. Klingt hochtrabend, das Album ist aber voll von wunderschönen, poppigen, fantastisch gesungenen Songs. Teilweise klingt das ein bisschen nach David Bowie, gibt aber auch Punk-Einflüsse. Wirklich ein Spitzenalbum. Toll getextet, tolle Harmonien, super.
Dann nehmen wir das noch als Kauf- und Hörempfehlung
von Lotso mit. Ja, muss ich wirklich sagen.
Vielen herzlichen Dank dir und eurer Band. Alles Gute für das neue Album, für die Tour, für die Festivals. Danke, dass du hier warst.
Ja, keine Ursache.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.